Ja, am Anfang zeige ich euch eine kurze Übersicht, wie wir das Ganze besprechen wollen. Als erstes schauen wir uns quasi den ersten Teil der Überschrift an, Gott erkennen. Was heißt es allgemein? Was ist die Bedeutung von Gottes Erkenntnis? Dann zweitens, was heißt es im Speziellen, dass wir Gott in der Herrlichkeit Christi erkennen? Und dann drittens machen wir uns interaktiv gemeinsam darüber Gedanken, wie die Gotteserkenntnis denn in unserem Leben die Dinge verändert. Und am Schluss habe ich noch ein Gebet, das wir gemeinsam beten können. Zum ersten Punkt habe ich ein paar Verse als Einstieg, in denen es darum geht, dass unser Ziel darin besteht, Gott Ehre zu geben. Ihr könnt euch vielleicht jetzt schon oder auch nachher, während ich weiterrede, darüber Gedanken machen, wie das praktisch im Christenleben denn aussehen kann, Gott die Ehre zu geben. Ich lese mal Psalm 96, die ersten 8 Verse. Singt dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben, furchtbar ist er über allen Göttern. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Gebt dem Herrn, ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht, gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Also in dem Psalm werden alle Menschen eigentlich zu einer Pflicht aufgerufen, nämlich Gott die Ehre zu geben. Warum Gott den Menschen geschaffen hat, warum er ihm ja mit Aufgaben ausgestattet hat, warum er überhaupt irgendetwas tut, das Ziel von all dem ist Gottes Ehre, das Oberziel. Und viele Christen sagen auch, dass eben das Hauptziel des Christen darin besteht. Zum Beispiel der Heidelberger Katechismus, der schreibt in der Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Schreibt er als Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und da können wir uns kurz mal dazwischen Gedanken machen. Zum Glück haben wir ja eine Tafel und Kreide. Wie könnte das aussehen? Was denkt ihr, was gehört zu einem Leben, das Gott die Ehre bringt, dazu? Eine Sache habe ich ja schon genannt, ist die Freude. Ja, so. Ups. Die Freude an Gott. Ihr könnt einfach rausrufen, wenn ihr was habt.
Liebe zu den Mitmenschen.
Ich schreibe es mal als nächsten Liebe auf.
Weitersagen von seiner Macht und Herrlichkeit.
Lobpreisen. Also meinst im direkten, in der direkten Begegnung mit ihm? Gebet, ja. Singen, sowas. Okay. Lobpreis.
Glaube, Vertrauen.
Okay, ich schreibe nochmal eins dazu. Psalm, ich glaube es ist 50, lesen wir, dass wer Dank opfert, Gott auch ehrt. Nur mal ein paar als kleinen Überblick. Und die Dinge gehören auf jeden Fall alle dazu. Und wir finden, denke ich, auch zu allen Bibelverse, dass wir das tun sollen und dass wir durch dieses Tun auch Gott die Ehre geben. Aber eine Sache oder eine zentrale Grundlage dafür, dass unser Leben Gott Ehre bringen kann, deren war ich mir lange nicht bewusst, das ist ganz einfach Gott zu kennen, ihn als Person zu kennen. Und dazu möchte ich ein paar Verse vorlesen. Zuerst aus Hosea, Kapitel 6, Vers 3. So lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns nach seiner Erkenntnis trachten. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Also trachten, das ist hier ein ganz starkes Wort. Man soll dieser Erkenntnis Gottes nachjagen. Man soll seine ganze Kraft aufwenden, alles daran setzen, diesen Gott kennenzulernen. Ein weiterer Vers aus Jeremia 9 oder zwei Verse. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Und da können wir uns fragen, was ist die Sache, von der wir uns bestimmt fühlen im Leben? Was gibt uns das Gefühl, dass wir uns dessen rühmen könnten? Und Jeremia macht hier deutlich, dass alles, wonach die Menschen hier trachten, und diese Verse stehen in einer ganz langen Anklageschrift gegen Israel, also sie werden angeklagt, sich der falschen Dinge zu rühmen. Und wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, dass Menschen auch genau darauf aus sind. Weisheit, Stärke, Reichtum, danach streben alle und dessen rühmen sich alle. Aber im Gegensatz dazu, oder das alles verblasst im Gegensatz dazu, den lebendigen Gott zu kennen. Und davor hat sich Israel geweigert. Das wollten sie nicht. Die haben die Erkenntnis Gottes von sich gestoßen, obwohl Gott sich ihnen zu erkennen geben wollte. Auch aus Jeremia, ein Vers, der Teil des neuen Bundes ist, den Gott verheißt. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Also ein Zeichen des neuen Bundes, ein Zeichen dafür, dass Gott den Menschen vergibt und dass er auch uns vergeben hat. Ein Zeichen davon ist, dass Menschen ihn kennen. Es symbolisiert oder es drückt aus, dass sie in einer reinen, geklärten Beziehung zu Gott stehen. Keiner muss mehr zum anderen sagen, erkenn den Herrn, weil ihn alle kennen. Und das ist ja wie ein perfekter Zustand. Aber schon jetzt haben wir einen Vorgeschmack darauf, wie es mal sein wird, Gott von Angesicht zu sehen und ihn in perfektem Maße zu erkennen zu können. Ich habe auch ein paar Zitate zu diesem Thema. Eins von Pink. Es lautet: Eine geistliche und rettende Erkenntnis Gottes ist es, was jedes menschliches Wesen am nötigsten hat. Das schreibt er in einem Buch über die Eigenschaften Gottes. Das gibt es meines Wissens auch auf Englisch. The Attributes of God, ein sehr gutes Buch. Dann von Tozer, der hat geschrieben, was uns in den Sinn kommt, wenn wir über Gott nachdenken, ist die wichtigste Wahrheit über uns. Also nichts anderes bestimmt uns so sehr, wie was uns in den Sinn kommt, wenn wir über Gott nachdenken. Es definiert uns. Und von John Milton, dem englischen Dichter und Politiker, der hat geschrieben, das Ende allen Lernens ist es, Gott zu kennen und ihn aus dieser Erkenntnis heraus zu lieben und seine Nachahmer zu sein. Und wenn man sich so die Kirchengeschichte anschaut und Biografien von großen Gottesmännern liest, durch die Gott viel bewirkt hat in seiner Gemeinde, dann sieht man in ganz vielen Leben, dass sie darauf einen sehr großen Wert gelegt haben, Gott zu kennen, ihn als Person kennenzulernen. Zum Beispiel kamen welche sogar dadurch zum Glauben, durch diese Erkenntnis, dass sie Gott erkennen müssen als Person. Zum Beispiel Whitfield, der hat ein Buch von einem gelesen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber was ihm dadurch aufging, und er hat schon davor viel in der Bibel studiert, aber er war kein Kind Gottes, was ihm dadurch aufging, ist, dass es darauf ankommt, dass die Seele des Menschen in einer lebendigen Beziehung zu Gott steht. Das ist das Kennzeichen eines Wiedergeborenen. Darin sahen sie die Essenz des Christenlebens, viele Gottesmänner. Und ich möchte jetzt genau erklären, was ich mit Gotteserkenntnis meine, anhand von drei Punkten. Die sind jetzt nicht erschöpflich, aber ich finde, die drei bringen es gut auf den Punkt. Zum einen ist Gottes Erkenntnis kein bloßes Wissen, sondern eben eine Beziehung. Dann B, ist sie unergründlich. Also wir können uns über viele Lehrthemen hier auf der Erde Gedanken machen. Zum Beispiel über die Frage der Wiederkunft Christi. Und können viel nachforschen, aber irgendwie können wir dann auch zu einer Meinung kommen. Und die haben wir dann. Und ja, ich sag mal, da kann man auslernen auf so einem Gebiet. Aber was das Wesen Gottes betrifft, da werden wir jedes Mal neu erstaunt, wenn wir uns tiefer oder tiefgreifend damit befassen. Und C, die Gotteserkenntnis ist immer begleitet von Freude, Erfüllung und Staunen. Zum ersten Punkt, die Erkenntnis Gottes ist nicht eine abstrakte Theorie oder eine Wissensansammlung. Man kann sie nicht einfach in der Schule erlernen und man erwirbt sie noch nicht mal automatisch, wenn man einfach nur die Bibel liest. Also das soll nicht falsch verstanden werden. Natürlich ist die Bibel unsere einzige zuverlässige Quelle für wahre Gotteserkenntnis. Aber es gibt einfach viele Menschen, die die Bibel viel lesen, sie gut kennen, aber keine Gotteserkenntnis haben. Weil Gotteserkenntnis eben eine Vertrautheit mit Gottes Wesen einschließt, also eine tiefe Beziehung, die durch Gemeinschaft entsteht, nicht durch bloßes Lernen. Und ja, eben wenn ich einen ganz normalen Menschen kennenlernen will, dann reicht es auch nicht, mir möglichst viele Informationen über diesen Menschen zu beschaffen. Dann kann ich nicht sagen, dass ich ihn kenne. Ich muss persönlichen Umgang mit ihm haben. Also Erkenntnis Gottes ist kein blankes Kopfwissen. Ein Beispiel, das wir dafür finden, wären die Pharisäer. Die hatten ein Riesenwissen, die hatten eine große Schriftkenntnis und sie galten als Weise vor dem Volk. Aber Jesus sagt ihnen immer wieder, dass sie Gott nicht erkannt haben, weil sie Christus nicht erkannt haben. Da war keine Beziehung da. Und gerade als Christen, vor allem als Christen, die in einem christlichen Elternhaus oder christlichen Umfeld, wie auch immer geartet, aufwachsen, stehen in dieser Gefahr, Gott nur vom Hören sagen zu kennen, wie es Hiob einmal beschreibt, und eben nicht die Beziehung zu haben, ihn nicht wirklich erkannt zu haben. J.I. Packer meint in seinem Buch, dass es eben auch der Fall ist, und er schreibt über viele bekennenden Christen: Sie behaupten, Gott zu kennen und bezeugen mit ihren Worten, was von einem bekennenden Christen erwartet wird, ohne Gott tatsächlich auf lebendige Weise erkannt zu haben. Die meisten können nicht sagen, dass gegenwärtiges Leid in Anbetracht ihrer Gotteserkenntnis keine Rolle spielt. Sie fühlen sich in einer Opferrolle und sind meilenweit weg von der unaussprechlichen und herrlichen Freude, die Petrus bei seinen Lesern für selbstverständlich erachtete. Sie träumen von Dingen, die Paulus als Müll betrachtet. Also das ist aus dem Kontext, wo er eben die Christenheit beschreibt und in ihren Zustand. Und er führt den schlechten Zustand von vielen bekennenden Christen eben darauf zurück, dass sie Gott nicht wirklich erkannt haben. Und er nennt dann verschiedene Erkennungsmerkmale für eine wahre, für eine echte Gotteserkenntnis. Ich werde nicht viel weiter darauf eingehen, ich möchte sie einfach genannt haben. Zum einen nennt er, dass bei solchen Christen, die Gott erkannt haben, Mut zu sehen ist, Mut für Gott einzustehen. Zweitens ein großes Denken von Gott und ein Staunen über sein Wesen. Und auch die Erfüllung nur in ihm zu finden. Wir können das an einem Beispiel deutlich machen. Nehmen wir Gottes Heiligkeit. Wir können viel über Gottes Heiligkeit wissen, wie sie uns in der Bibel beschrieben wird, wie wir sie theoretisch, sage ich mal, oder theologisch einordnen können, was es einfach bedeutet, dass Gott heilig ist. Aber dennoch kann es sein, dass man im Alltag nicht wirklich davon berührt wird. Und es macht sich dann daran deutlich, dass man nicht wirklich Trauer über Sünde hat oder Ehrfurcht, ein Ehrfurchtsgefühl vor ihm. Oder das Empfinden, vor ihm nicht bestehen zu können, wie es viele Gottesmänner hatten, in der Bibel und außerhalb der Bibel. Oder Gottes Souveränität. Darüber können wir sehr viel auch philosophieren und diskutieren und nachsinnen, und das sollen wir auch alles. Aber zeigt sich an unserem Handeln und an unserem Reden, dass wir Gott wirklich vertrauen in unseren Lebenssituationen. Also wenn zum Beispiel schlimme Dinge passieren, können wir sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Oder ja, Gott lässt mir wirklich alle Dinge zum Besten dienen. Darauf vertraue ich fest, auch in meinem schweren Leid. Also wenn ich von Erkenntnis Gottes rede, dann meine ich eben die Dinge, die sein Wesen betreffen, seine Attribute, seine Eigenschaften, wirklich mit dem Herzen erfahren und erfasst und erlebt zu haben. Dann zweitens, sie ist unergründlich. Einer der Freunde Hiobs, Zophar, stellt Hiob mal die Frage: Kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die Vollkommenheiten des Allmächtigen ergründen? Das ist Hiob 11, Vers 7. Und das finde ich so schön auf den Punkt gebracht. Das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Kein Mensch kann das, die Tiefen Gottes ergründen. Wir lesen sogar in 1. Korinther, dass der Geist die Tiefen Gottes erforscht. Also der menschliche Verstand kann sie niemals ausloten. Und dazu habe ich ein Zitat von Joni Erickson Tada, wenn man sie so ausspricht. Die schreibt: Eines der wunderbarsten Dinge an der Erkenntnis Gottes ist, dass es immer mehr zu erkennen gibt. Gerade dann, wenn wir es am wenigsten erwarten, dringt er in unsere geordneten Vorstellungen von seinem Wesen und seinem Tun ein. Man kann das mit einem schönen, herrlichen, großen, wunderbaren Land vergleichen. Also ich gehe sehr gerne wandern. Ich liebe schöne Landschaften und schöne Landschaften zu entdecken. Und ich denke, dass wir selbst, wenn wir einmal im Himmel sein werden und Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, dass wir immer noch nach Tausenden und Tausenden von Jahren neu erstaunt werden von Gottes Tiefen, von seinem unergründlichen Wesen. Ich denke, das ist wie ein Land, das man erforscht. Man geht auf die Berge, man schaut sich die Flüsse an, die ganzen Wälder, aber es hört nie auf, man kann immer Neues entdecken. Und das finde ich, ist so eine herrliche Eigenschaft dieser Gotteserkenntnis. Und Piper schreibt dazu: Weil Gott unendlich ist, ist er auch unendlich interessant. Darum ist es unmöglich, dass Gott langweilig sein könnte. Dann der dritte Punkt: Gotteserkenntnis ist immer begleitet von Freude, Erfüllung und von Staunen. Gott sagt uns durch Jeremia: Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich kennt. Und gemeint ist, dass eben unser ganzes Leben, unser ganzes Denken und Sinnen auf diesen herrlichen Gott ausgerichtet werden soll. Also die Erkenntnis Gottes ist das Einzige, wirklich das Einzige, was wirklich rühmenswert und wirklich erstrebenswert ist. Das ist, könnte man auch sagen, der große Schatz des Christen, die große Schatztruhe. Gott zu kennen, mit ihm zu leben, vertraut mit ihm zu sein. Die Psalmisten sprechen oft von der Nähe Gottes, wie sie sie über alle Maßen schätzen. Es gibt nichts, was größer ist, was es mehr wert wäre, seine ganze Zeit, seine Energie, alles da hinein zu investieren. Menschen ohne Gott investieren ihre Zeit und ihre Energie auch. Seien es Hobbys, Urlaube, ihre Begierden, Unterhaltung, Bildung oder sich Reichtum anhäufen. Aber für uns als Kinder Gottes gibt es nichts Wertvolleres, nichts Größeres, keinen größeren Schatz als Gott zu kennen und diesen über alles zu suchen. Und das ist eben zum Teil deshalb so, weil uns auch nichts mehr erfüllen kann. Und ich erinnere nochmal an den Westminster Katechismus, der schreibt: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und auch der König David bringt diese Wahrheit schön zum Ausdruck in Psalm 63. Da macht er einen schönen Vergleich. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch, in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. Und diese Verse, ich finde, das ist so ein guter Prüfstein für uns, weil sie eben auch die Beziehung zu Gott, die Nähe Gottes, die Erkenntnis Gottes als einzig Erstrebenswertes, als einzig wirklich Wichtiges beschreiben. Wir laufen oft durch diese Welt mit einer vertrockneten Kehle, wie durch diese Wüste, Und in der Wüste ist eigentlich Wasser das Einzige, was wirklich überlebenswichtig ist. Aber wir merken oft nicht diesen Durst, den wir eigentlich haben, beziehungsweise versuchen ihn vorschnell zu löschen mit irgendwelchen anderen Dingen, die uns eigentlich nur noch durstiger machen, die dieses Loch noch weiter aufreißen, das wir in uns haben. Und wir wühlen im Schmutz der Welt, wir suchen Unterhaltung, Anerkennung, Befriedigung unserer Lüste und überhören das Plätschern dieser Quelle des lebendigen Wassers, diese Quelle, die nie versiegt. Und ich denke, es gibt einfach im Leben eines jeden Christen Phasen, wie lange sie auch dauern, seien es Tage, Wochen oder Monate, in denen man sich dieses Durstes nicht bewusst ist und nicht umkehrt zu dieser Quelle. Aber bis Gott einem dann wieder zeigt, wo man steht, wie man zu ihm steht, sodass man dann irgendwann wieder rufen kann, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich her nach dir. Und ich hoffe, dass Gott uns auch immer mehr dahin bringt, dass wir das sagen können. Oder dass wir auch mit David sagen können in Psalm 84, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. So viel zum ersten Punkt, die Bedeutung der Gotteserkenntnis. Ich fasse zusammen, sie ist eine echte Beziehung, sie ist kein bloßes Wissen, sie ist unergründlich tief, sie hört nicht auf und sie ist die Quelle unserer größten Freude oder Erfüllung. Dann möchte ich zum zweiten Punkt kommen, die Herrlichkeit Christi. Und da habe ich auch ein paar Verse aufgelistet, die, glaube ich, alle von dem Apostel Paulus stammen. Und der Apostel Paulus, das war einer, der eben einst die Christen verfolgt hat, der dann aber aus diesem Leben herausgerettet wurde von Gott und von Gott berufen wurde zum Zeugen für Jesus Christus und der dann unermüdlich im Dienst hingegeben und treu und voller Eifer war und dann nicht mehr die Christen verfolgt hat, sondern ein ganz großes Ziel verfolgt hat, nämlich den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Epheser 3, Vers 8. Und an vielen Stellen schreibt Paulus etwas über diesen Verkündigungsdienst. In Korinthern erklärt er, an der zweiten Stelle, 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das war das Zentrum seines ganzen Predigtdienstes, in welcher Gemeinde er auch war. Oder auch der Gemeinde in Kolosse sagt er, was seine Mission ist, die er sich auf die Fahnen geschrieben hat. Er sagt, ihn verkündigen wir, also Christus, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren und jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Kolosser 1, Vers 28. Und obwohl Paulus an anderer Stelle, zum Beispiel in Ephesern, sagt, dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat, sagt er, dass er sich eigentlich nichts vorgenommen hat, außer Christus zu predigen. Also den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Und ich denke, das ist eine zentrale Wahrheit, also dass dieses sich nicht widerspricht. Die ganze Schrift in all ihrem Umfang, in all ihrer lehrmäßigen Komplexität, gründet sich auf das Werk und auf die Person Christi. Die Schriften zeugen von ihm, sagt Jesus selbst in Johannes 5, Vers 39. Also Christus ist das große Thema der ganzen Schrift und der Prediger Steve Lawson hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, die Propheten, also eine ganz große Sparte in dem Alten Testament, die Propheten sagen, er wird kommen, die Evangelien sagen, er ist hier, in der Apostelgeschichte wird er verkündigt, die Briefe erklären ihn, die Offenbarung sagt, er kommt wieder. Ich habe das Zitat auch hier, ja. Und Paulus und auch die anderen Apostel, die haben nicht nur einfach theoretische Vorlesungen über Christus gehalten, wie in einer Universität, sondern sie haben ihn als Person erklärt. Sie haben ihn verkündigt, sie haben den unausforschlichen Reichtum des Christus verkündigt. Und das klingt nach etwas ganz Herrlichem und Majestätischem, nach etwas Weltbewegendem. Und für uns stellt sich also die Frage, wenn Paulus diesen Blickwinkel hatte, wie wir Christus sehen. Brennt unser Herz in uns, wie es die Emmaus-Jünger sagen, wenn uns Christus gepredigt wird? wenn wir von ihm lesen. Und ich denke, dass das ganz eng, ganz direkt mit unserer Gotteserkenntnis im Allgemeinen zusammenhängt. Und es liegt daran, dass die Schrift eben ganz deutlich bezeugt, dass Gott sein Wesen nirgendwo deutlicher oder ausführlicher offenbart hat als in seinem Sohn. Zum Beispiel Hebräer 1 sagt es, ich lese die ersten drei Verse, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Also Christus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Abdruck seines Wesens. Ich glaube, dieses Wort Abdruck, das wurde damals eben für Münzen verwendet, die geprägt wurden. Und die waren einfach komplett gleich, weil es sollte ja so sein, dass sie nicht einfach gefälscht werden könnten. Das musste, die Konturen und alles musste genau passen. Also das Wesen Christi ist dem Wesen des Vaters gleich. Oder ja, er ist einfach gleichermaßen Gott. Und ein Pastor hat mal gesagt, wenn wir Gott erkennen wollen, müssen wir ihn in Christus Jesus erkennen. Sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Aber wenn wir uns eben die christliche Landschaft von heute anschauen, dann müssen wir eben traurigerweise feststellen, dass Christus nicht so sehr im Zentrum des Christenlebens steht. Sei es in den Büchern, in den Predigten oder in vielen Predigten, in vielen Gemeinden. Er ist irgendwie aus dem Zentrum gerückt worden. Und andere Dinge sind scheinbar wichtiger geworden. Und die Gotteserkenntnis im Allgemeinen, die ja so mit Christus zusammenhängt, die hat an Beachtung verloren. Und es gab eine Zeit, in der das Christ oder die Christus-zentrierte Form des Christentums viel eher die Norm war und nicht so sehr die selbstzentrierte Form, wie sie heute vorherrscht. Und eine einfache Beobachtung zeigt es. Ich habe ein paar Bücher aufgelistet, das ist echt nur ein Ausschnitt, es gibt noch viel mehr, die damals so die christlichen Bestseller waren. Christus im Lied von Philipp Schaff, das war ein deutscher Theologieprofessor des 19. Jahrhunderts, der hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Lieder und Hymnen aus allen möglichen Sprachen zu sammeln und aus allen möglichen Zeiten auch. Ich glaube, es ging bis ins 2. Jahrhundert zurück, alle Hymnen über Christus zu sammeln und daraus ein Hymnenbuch zu machen. Und dieses Buch hat nur zwei Teile. Der erste Teil heißt Christus für uns, in dem das Werk Christi gepriesen wird. Und der zweite Teil heißt Christus in uns, wie Christus jetzt in uns lebt und uns verändert. Und das ist einfach ein Christus-zentriertes Liederbuch, das seinesgleichen sucht. Dann das zweite Buch Auf Jesus schauen von Isaac Ambrose. Und hier bespricht der Autor verschiedene biblische Aspekte über die Taten und auch über das Werk Jesu Christi für Sünder. Und nach jedem Kapitel, also zum Beispiel Christus als König oder Christus als Priester oder welche Titel und Ämter er eben noch hat. Und nach jedem dieser Kapitel gibt er eine achtfache Anwendung. Jesus in diesem jeweiligen Aspekt kennen. Zweitens über Jesus in diesem Aspekt nachsinnen. Drittens sich nach ihm sehnen. Viertens auf ihn als solchen hoffen, fünftens an ihn glauben, sechstens ihn lieben, siebtens diesen Aspekt seines Wesens für sich in Anspruch nehmen und achtens ihm in diesem Aspekt gleichgestaltet werden. Die echte Liebe des Christen zu dem unsichtbaren Christus von Thomas Vincent, auch ein Puritaner des 17. Jahrhunderts. Er hat das Buch geschrieben auf Basis von 1. Petrus 1, Vers 8. Ich lese den Vers kurz. Da geht es um Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Ja, und es gibt, wie gesagt, noch viele weitere Bücher, die damals ebenso die gängigen gelesenen Bücher der Christen waren. Und nicht nur einer Denomination, sondern ja, denominationsübergreifend und sehr weitflächig. Und ich denke, dass ja, dieser Zustand, wie er heute eben in vielen Gemeinden und bei vielen Christen vorherrscht, dass Christus nicht im Zentrum steht, ist eine geistliche Fehlstellung im Leben eines Christen. Und es sollte ihm zu denken geben. Und ich hoffe und bete, dass Gott in uns, seinem Volk, wieder neu ein tiefes Verlangen weckt, diesen unausforschlichen Reichtum des Christus neu zu entdecken und zu erforschen. Die Herrlichkeit Christi in den Mittelpunkt unseres Lebens und Denkens zu stellen. Ich habe noch ein Zitat von Spurgeon, das ich sehr passend und gut finde. Er schreibt: Ich würde lieber blind, taub und stumm sein und nicht riechen und schmecken können, als Christus nicht zu lieben. Unfähig zu sein, ihn über alles zu schätzen, ist die schlimmste Unfähigkeit. Es ist der Tod der Seele. Und auch ein anderes Zitat von John Mason. Er schreibt: Ich fand die Perle von höchstem Preis. Mein Herz singt vor Freude und ich singe, ich muss, denn Christus ist mein. Christus soll mein Lied gelten. Aber was bewirkt es nun, Christus zu sehen, ihn zu erkennen, diese Herrlichkeit zu erforschen? Ich lese 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. John Owen schreibt: Allein durch das Anschauen der Herrlichkeit Christi im Glauben werden wir in dieser Welt geistlich aufgebaut und zubereitet, und nur so werden Leben und Kraft unseres Glaubens ständig zunehmen. Also, dass wir auf Veränderung hoffen können, dass Gott uns umgestaltet, das hängt davon ab, in welchem Maße wir Christus erkennen. Also wir werden verändert, indem wir hinschauen auf ihn. Aber wie äußert sich das, dass wir jetzt geistlich aufgebaut, dass wir zubereitet werden, dass wir in unserem Glauben wachsen, dass wir verändert werden, indem wir auf Christus schauen? Wie werden wir denn verwandelt? Und da möchte ich ein paar Punkte nennen. Ein großer Punkt, den das mit sich bringt: Wir werden vorbereitet auf den Himmel, auf die perfekte Gemeinschaft mit Christus. Auf diesen Zustand, den wir dort haben werden, der äußert sich zum Beispiel in der Gemeinschaft mit dem Herrn. 1. Thessalonicher 4, Vers 17 schreibt: Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Also es geht um die Entrückung. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Oder Freude am Herrn. Matthäus 25, Vers 23. Da sprach sein Herr zu ihm: Wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Oder die ewige Ruhe, über die Hebräer schreibt. Hebräer 4, Vers 9 und 10. Also bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist doch selbst zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Michael hat es heute auch erwähnt, diese Stelle. Diese Sabbatruhe, die Gott selber schon hatte, die aber ein Symbol für unsere ewige Sabbatruhe ist, nämlich bei Gott zu sein. Und das schließt eine Ruhe ein, eine Ruhe von aller Geschäftigkeit, von allen Werken, von allem Unfrieden, den wir hier auf der Erde noch haben, allem, was unsere Seele belastet. Und damit verbunden ist der Trost, Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich lese noch dazu aus 2. Korinther, die Verse 3 bis 5, 2. Korinther 1, 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn so wie die Leiden des Christus uns gegenüber überreichlich sind, so ist auch durch den Christus unser Trost überreichlich. Also hier wird nochmal sehr deutlich gemacht, durch Christus haben wir diesen Trost, und indem wir Christus erkennen, können wir getröstet werden. Und im Himmel werden wir durch Christus die unendliche Vollkommenheit der Herrlichkeit Gottes erkennen und das in Perfektion ausleben, was wir jetzt schon in einem Vorgeschmack auch schon erleben können. Und was wir eben auch gelesen haben: Durch das Anschauen dieser Herrlichkeit Christi werden wir verändert. Dazu schreibt auch Johannes was im 1. Johannesbrief 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm, also Christus, gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier wird nochmal diese Verbindung gemacht zwischen Christus zu sehen und ihm gleichgestaltet zu werden. Also im Himmel werden wir auf eine gewisse Weise sein wie Christus. Und ursprünglich hat Gott uns ja auch in seinem Ebenbild geschaffen. Und dieses ging dann durch den Sündenfall verloren oder wurde entstellt, verzerrt. Aber im Himmel werden wir es dann wieder erlangen in Perfektion, dieses Ebenbild. Aber wir werden eben auch jetzt schon verändert. Das ist das, was wir in Korinther gelesen haben. Wir schauen ihn an und werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist das, was dieser Vers lehrt. Und deswegen sollte es uns ein großes Anliegen sein oder ein zentrales Anliegen sein, Christus mehr zu erkennen. Ich habe noch ein Zitat von dem französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Er schreibt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Ich finde, das ist ein sehr weiser Satz, den er da geschrieben hat und den man auch sehr gut übertragen kann auf unser Leben. Unser Leben als Christ ist nicht möglichst aktiv zu werden und möglichst viel selber erreichen zu wollen und uns anzustrengen, dass wir gute Christen sind, sondern unsere Verantwortung besteht erstmal darin, auf Christus zu sehen oder die Sehnsucht nach Gott zu entwickeln. Und das ist unser Antrieb, unsere Motivation, dieses Schiff zu bauen oder unser Christenleben zu leben. Okay, dann machen wir uns jetzt noch gemeinsam Gedanken, wie die Gotteserkenntnis alles verändert. Ich möchte einfach ein paar Beispiele, Eigenschaften nennen von Gott, beziehungsweise nachher noch von Christus. Und wir überlegen uns dann, wie diese sich auf unser Leben auswirken können. Also was bewirkt es zum Beispiel, wenn wir Gottes Souveränität mehr und mehr erkennen? Ich lese den Psalm 135, Vers 6 dazu. Alles, was dem Herrn gefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Nur mal als kleinen Impuls. Es gibt natürlich noch viele weitere Stellen, die Gottes Souveränität beschreiben und erklären. Also was bewirkt es, wenn wir einen souveränen Gott glauben?
Vertrauen.
Vertrauen? Geborgenheit. Geborgenheit, ja. Die beiden Punkte habe ich auch.
Demut.
Eins noch?
Gelassenheit.
Okay, Gelassenheit. Ich zeig mal, was ich hier habe. Also Vertrauen oder auch Trost in den schwierigen Phasen unseres Lebens, wo wir nicht verstehen, warum Gott es zulässt. Sicherheit bzw. Gelassenheit wurde auch genannt, Demut. Ich finde aber auch, in den Psalmen wird oft deutlich, dass eben die Autoren der Psalmen sich darüber freuen, wie Gott wirkt auf dieser Erde. Also es bewirkt auch eine Freude, wenn wir Gott in seiner Souveränität mehr erkennen. Und eben auch eine Dankbarkeit in allen Dingen, weil wir wissen, dass Gott alle Dinge schenkt, dass er der Geber ist, dass alle guten Dinge von ihm kommen. Wie Jakobus schreibt, jede vollkommene Gabe kommt von ihm. Und ich denke, dass es auch uns in die Anbetung treibt und uns dahin führt, dass wir Gott mehr fürchten. Dann Gottes Treue. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. 1. Korinther 1, Vers 9.
Liebe. Dankbarkeit.
Dankbarkeit, ja.
Wiedervertrauen. Gewissheit.
Gewissheit? Worauf speziell?
Als Gewissheit.
Ja, stimmt. Gerade dieser Vers passt da ja gut.
Ich würde auch sagen, Gewissheit, dass man immer eine Konstante im Leben hat.
Mhm. Ja, und ich denke vor allem auch Gewissheit deswegen, weil Gott uns feste Verheißungen gegeben hat. Also er hat unser Christleben nicht einfach so initiiert und uns jetzt im Dunkeln gelassen, sondern er hat uns ganz klar gesagt, worauf wir bauen, worauf wir vertrauen können. Und da wir wissen, dass Gott zu diesen Verheißungen sich treu bekennt, können wir diese ganzen Dinge haben, die genannt wurden. Ich denke, eine Sache, die eben auch noch wichtig ist, wenn wir Gott in seiner Treue sehen, dann verwandelt es auch uns, dass wir treuer werden in unseren Aufgaben, die uns von Gott übertragen werden. Und es ist zum Beispiel Treue gegenüber Gott selbst, aber auch Treue in der Gemeinde oder im Dienst oder ja in den Gaben, mit denen Gott uns begabt hat, diese Treue auszuüben. Treue gegenüber der Familie oder auch der Ehe, wenn man eine hat. Oder bei eigenen Versprechen, die man gibt im Allgemeinen. Und eben, ja, wie gesagt, auf die Zusagen Gottes, auf seine Verheißungen. Dann die dienende Haltung Christi. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 45. Ja, manche Folgen sind oft ähnlich, aber ihr könnt sie trotzdem sagen.
Demut.
Dankbarkeit. Ja, habe ich auch.
Die dienende Haltung gegenüber Gemeinde, Ehe etc.
Ja, habe ich schon alles genannt, weiß ich auch. Dankbarkeit, Demut. Dienst in der Gemeinde, aber auch aneinander. Und ich finde, also ich habe mir jetzt hier noch Philipper 2 aufgeschrieben. Da wird es sogar nochmal ganz konkret in Verbindung gesetzt. Da wird die Demut oder die dienende Haltung Christi erklärt, worin die sich geäußert hat. Und dann schreibt Paulus, diese Gesinnung sei jetzt auch in euch. Also er ermahnt die Geschwister mit dem Vorbild Christus, einander zu dienen und demütig zu sein. Und gerade im Dienst in der Gemeinde ist das so ein wertvolles Vorbild. Dann die Freundschaft Christi. Johannes 15, Vers 15 steht, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Und Sprüche, da werden ja auch viele Aussagen über Freundschaft, über wahre Freunde gemacht. Zum Beispiel heißt es, dass ein Freund anhänglicher ist als ein Bruder. Oder in Sprüche 17, Vers 17, dass ein Freund zu jeder Zeit liebt. Und das können wir auch berücksichtigen, wenn wir über die Freundschaft Christi nachdenken.
Freundlichkeit.
Freundlichkeit.
Geduld. Also auch eigene Geduld.
Ach so, ja.
Die Geduld, die Gott mit uns hat, aber andererseits auch dann daraus die Kraft, selbst Geduld zu haben.
Ja. Ich habe das einfach alles darunter gefasst, dass Christus ein Vorbild für wahre Freundschaft ist. Ja, aber stimmt, klar, jetzt können wir wahre Freundschaft in ganz vielen Facetten beschreiben.
Eine tiefe Verbundenheit.
Also zwischen wem?
Zwischen dir und Jesus. Oder
Okay, ja. Ich habe es genannt, Gefühl der Annahme bei Gott. Oder auch innige, herzliche Gemeinschaft. Ich denke, eine Sache ist gerade auch, dass Christus uns jederzeit liebt und deswegen auch jederzeit das Beste für uns will. Also er ist nicht sauer auf uns oder, ja, wie soll ich sagen, also mal wütend. Und will uns dann irgendwie auf einmal was schaden, wenn wir ihm gegenüber mal untreu waren, sondern er liebt zu jeder Zeit. Und das ist das Perfekte an seiner Freundschaft. Ja, eben dieses Gefühl der Annahme bei Gott. Wir sind nicht mehr nur Knechte, sondern wir sind Freunde Gottes. Und wir sind vor allem Freunde Gottes, weil wir nicht mehr Feinde Gottes sind durch das Werk Christi. Dann haben wir eben das Vorbild für wahre Freundschaft, das Christus uns vorgelebt hat. Und die Zuversicht, dass Christus uns jederzeit liebt und das Beste will. und, wie du es gesagt hast, Verbundenheit oder innige, herzliche Gemeinschaft, freudige Gemeinschaft. Ja, das waren jetzt die Beispiele, die ich hatte. Könnte man sich natürlich noch viele weitere Eigenschaften heraussuchen und darüber nachdenken, wie das in unserem Leben dann zum Ausdruck kommt. Ich denke, dass, ja doch, ich glaube, Pink hat es in seinem Buch auch immer ganz am Schluss so sozusagen den Wert dieser Lehre. Also er hat eine Eigenschaft in einem Kapitel über Gott und über Christus abgehandelt und am Schluss stand, wie das sich dann in unserem Leben auswirkt. In unserer Gottesbeziehung oder auch in unserer Beziehung zu den Nächsten. Und vielleicht eine Take-Home-Message, die man jetzt auch so mitnehmen kann, ist, dass wir uns einfach feste Zeiten von vornherein planen, dass wir uns überlegen, wo wir in der Woche Zeit haben und uns vornehmen, ich will in dieser Zeit Gott suchen. Ich will nicht nur Bibel lesen, ich will nicht nur beten, sondern ich will das mit einem höheren Ziel tun, Gott zu kennen. Und das erfordert einfach Zeit, das erfordert Zeit, Gott zu suchen. Und was ich da auch immer sehr hilfreich finde, ist Zeugnisse von Männern zu hören oder von Frauen zu hören, die Gott wirklich erkannt haben und wo das am Leben auch sichtbar ist. Also ich lese gerade Biografien unter diesem Aspekt auch sehr gerne, wie war ihre Gotteserkenntnis. Ich hätte jetzt noch ein Schlussgebet aus The Valley of Visions, a Vision, das ich noch beten möchte. Ihr könnt dazu die Augen schließen oder mitlesen, ganz wie euch beliebt. Und dann wäre es mein Seminar auch schon vorbei. Herr Jesus, gib mir eine tiefere Kenntnis von dir selbst, als Erlöser, als Meister, Herr und König. Gib mir eine tiefere Kraft im privaten Gebet, mehr Süße in deinem Wort, mehr Halt in deiner Wahrheit. Gib mir tiefere Heiligkeit im Reden, Denken und Handeln. Und lass mich nicht nach Frömmigkeit suchen außerhalb von dir, sondern im Hinschauen auf dich verwandelt werden. Pflüge in meiner Seele, großer Herr, himmlischer Landwirt, dass meine Seele ein bebautes Feld sein möge und die Wurzeln der Gnade sich weit ausbreiten mögen, bis du allein in mir zu sehen bist und meine Seele der goldenen Schönheit der Sommerernte und der Fruchtbarkeit des Herbstes gleicht. Ich habe keinen Meister außer dir, kein Gesetz außer deinem Willen, keine Freude außer dir selbst, keinen Reichtum außer dem, was du gibst, kein Gut außer dem, womit du segnest, kein Frieden außer dem, den du schenkst. Ich bin nichts als das, wozu du mich machst. Ich habe nichts als das, was ich von dir empfange. Ich kann nichts anderes sein als diese Gnade, die mich ziert. Brich tief in mich ein mit der Erkenntnis deines Wesens, lieber Herr, und erfülle mich so mit dem lebendigen Wasser. Amen.